Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hot Seats and Cold Brews, heute mit eurem Host Steffi. Und ich habe hier einen Gast vor mir sitzen, der hier schon ordentlich Faxen macht. Ich muss mich konzentrieren. Ich kenne die Person schon, ich habe es mal ausgerechnet, seit über 15 Jahren, sind eher so 16, 17 Jahre. Wir werden es gleich mal auswerten, wie lange schon. Er ist auf alle Fälle einer der most entertaining men in der Mountainbike-Szene, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Oh.
Psst. Er darf jetzt nichts sagen. Also ich weiß, das fällt ihm schwer, mal nichts zu sagen. Hat eine astreine, ich würde mal sagen, ja, Mountainbike-Laufbahn hingelegt. Vom Bikepark in Todtnau über SRAM zu Cannondale. Ich weiß nicht, was dazwischen noch alles kam. Ist jetzt bei Orbea. Sozusagen eine Karriere vom Schrauber zum Marketing-Boss, würde ich mal behaupten. Hat immer gute Laune, ist immer positiv, hat immer viel Text, was natürlich für einen Podcast wirklich angenehm ist. Ein sehr angenehmes Gegenüber für heute. Ja, ist gleichzeitig lässig und übelst Business. Beide Sachen auf einmal, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Philipp Martin.
Ich sollte den Fokuhila tragen. Danke, Steffi, vorne hier so, ne? Was für eine Ansage. Vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich geschmeichelt und geehrt.
Ja, nee, du, das war alles, da musste ich nicht mehr viel drüber nachdenken, das kam so rausgespudelt, weil kommt einem halt nicht so oft, finde ich, es gibt nicht so viele Leute, die so einfach immer, also ich weiß nicht, ob ich dich schon irgendwie mal mit schlechter Laune oder wenig Text erlebt habe, ich glaube es nicht.
Ich krieg vielleicht auch einfach gute Laune, wenn wir uns sehen, Steffi.
Ja, aber ich habe das auch schon beobachtet, dass dir das bei anderen so geht.
Ja, aber vielen Dank. Das stimmt, wir haben da kein Exklusivrecht, aber durchaus. Ja, das stimmt. Ich versuche gute Laune zu haben. Ich finde, mit schlechter Laune durch den Tag laufen. Ich frage mich manchmal, wie Leute beim Fahrradfahren schlechte Laune. Kennst du das? Wenn die so, wenn du so im Stadtrad durch die Gegend fährst und dann siehst du Leute, die so grumpy gucken und ich denke mir, wie kann man beim Fahrradfahren schlechte Laune haben?
Ja, es gibt tatsächlich, kennst du das, wenn du Leute fragst, wie es denen geht und die sagen so, ja, warte mal, wie ist dieser eine Spruch? War schon mal besser oder es muss ja. Also ja, das ist Fall. Wirklich, ja. Ich würde dann auch einfach immer positiv und ich habe ja tatsächlich in Vorbereitung auf heute, ich meine, wir hatten ja auch ein paar Jahre so weniger Kontakt, ich war auch nicht viel nicht auf Events und so, habe ich mir ja gedacht, wo hole ich mir Informationen über Philipp her, die ich noch nicht habe. Und habe den Podcast-Dschungel durchsucht nach einem Podcast, den du mal mit Jasper aufgenommen hast, hier in diesem, in einem ähnlichen, diesem Format. Weißt du, wie lange das her ist?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch danach gesucht und bin dann auf eure Instagram-Seite gegangen und dachte mir, ne, aber das ist alles irgendwie nicht mehr auffindbar. Dann habe ich gedacht, ich klingel mich hier durch irgendwelche Archive. Das war auf jeden Fall noch zu Zeiten vor Pandemie, weil das war beim Bike Festival, haben wir das gemacht und haben uns da ins Cannondale-Büro damals verzogen und haben damals auch den Titel des Podcasts, aber das haben wir mit Single Malt sehr ernst genommen. Ich erinnere mich sehr gut daran, aber ich habe keine Ahnung mehr, wann das war.
Ja, es ist tatsächlich 7 Jahre her, ist crazy, Alter. Oder? Ja. Es ist 7 Jahre her, es war 2019 und genau, ihr habt da, weiß ich nicht, eine halbe bis eine ganze Flasche Whisky getrunken. Ja. Und das hat man dann auch, also ich musste das tatsächlich auf 1,5 Geschwindigkeit hören, weil ich ja nicht so viel Zeit hatte, mir das jetzt, also das war dann zum Schluss gar nicht mehr möglich, weil ihr so viel und so schnell geredet habt. Aber ja, heute sind wir ja beide, also du ich glaube, du trinkst ja eh gar nichts mehr und deswegen sind wir heute hier. Ja. Deswegen sind wir heute hier, kann man das ruhig auch auf 1,5 Geschwindigkeit, ja, ich habe auch mein Wasserglas hier stehen, Geschwindigkeit hören und kann immer noch alles verstehen. Aber es war eine sehr amüsante Folge, wer möchte, kann hier ruhig, ich weiß gar nicht, wir sind hier bei 200 irgendwas, es war glaube ich Folge 14 oder so
des Podcasts. Gibt es da nicht so Shownotes, dann könnt ihr das so rein verlinken, das wäre total geil, weil dann finde ich die auch wieder. Und höre ich mir die auch nochmal an, ich würde mich tierisch
überfreuen. Ja, ich mache mir hier mal Notizen.
Handschriftliche
so.
Shownotes, ja, so.
Ja, genau. Ich habe sie hier schon mal stehen, ich hoffe, die finden ihren Weg in die echten Shownotes.
Oh ja.
Und ja, also tatsächlich habe ich mich da so in der Recherche gefragt, weil ich auch dieses, ja, gerade im Intro gesagt habe, so Schrauber versus Marketing. Du sitzt ja auch gerade, ich sehe dich ja hier, ich erreiche dich ja hier in deiner Werkstatt.
So sieht's aus, ja. Ich dachte, das wäre ein passendes Szenario.
Genau. Da habe ich mich gefragt, wie denn so, also dein Herz schlägt ja wahrscheinlich immer noch fürs Schrauben oder bist du da jetzt, du kannst ja vielleicht mal kurz, ich meine, ich habe jetzt nicht alles im Intro gesagt, vielleicht magst du es nochmal sagen, was du jetzt genau machst und wie dein Weg dahin geführt hat, was du jetzt machst. Und wie viel, das interessiert mich dein Herz eben noch fürs Schrauben oder eher für das Büro, die Events und das Marketing schlägt?
Also, ich versuche mich kurz zu fassen, weil die Geschichte ist natürlich mittlerweile, wird ja jedes Jahr länger und sie ist natürlich jetzt nochmal 7 Jahre länger als zu Zeiten, wo ich sie Jasper erzählt habe. Ich bin irgendwann in den Schwarzwald gezogen worden, sozusagen, als ich das noch nicht selbst entscheiden konnte. Das war 1995 und bin nach Cliffshagen gezogen und dann war da Mountainbike WM. Und dann lief ich da also durch die Gegend und war völlig geflasht und war 10 Jahre alt. Und dann lief das so rum und ich fand Mountainbiken cool und hatte aber so einen mittelmäßigen Zugang dazu. Und dann kam irgendwann mal raus, dass Schwinn, die ein oder anderen ZuhörerInnen mögen das vielleicht noch kennen, Schwinn ein Büro in Cliffshagen hat. Und ab da bin ich da also einmal die Woche gefühlt, ich kann es nicht mehr sicher sagen, einmal die Woche dahin marschiert und habe gesagt, ich will bei euch arbeiten. Das habe ich so lange gemacht, bis ich da arbeiten durfte mit 14 oder sowas und habe da Pakete verschickt, T-Shirts und so weiter. So, was war mein erster Intro in die Fahrradindustrie. Ich wollte es halt unbedingt machen. Ich fand es so geil. Und dann war das halt auch Schwinn und wow, großartig.
Aber bist du damals selber schon gefahren oder fandest du das einfach cool?
Ja, ich bin schon Mountainbike gefahren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das schon. Ich bin damals, sobald ich durfte, ein Ultrabike in Cliffshagen mitgefahren, war halt so Cross-Country-mäßig unterwegs und habe immer eine totale Faszination zum Mountainbiken gehabt. Deswegen bin ich auch bei Schwinn gelandet. Hatte eigentlich gar nicht so die Produktaffinität, witzigerweise. Also ich bin nie dahin gegangen, weil ich so Bock auf die Produkte hatte, sondern weil das für mich so schlüssig war, ich will halt was mit Fahrrädern machen. Und dann ist der Laden insolvent gegangen. Damals war es dann Schwinn GT schon, Schwinn GT Europa. Und von da aus bin ich tatsächlich mit meinem damaligen Vorgesetzten von Schwinn in den Bikepark nach Tottenau gegangen, wo ich dann eine Ausbildung gemacht habe zum Kaufmann im Einzelhandel. War 6 Jahre im Bikepark in Tottenau. Und dann passiert es eines Tages, dass SRAM, beziehungsweise damals RockShox auch noch, die Totem in Tottenau gelauncht hat, Pressecamp. Und da habe ich den also kennengelernt und hatte dann so langsam mit Bikepark irgendwie für mich auch gesagt, so, jetzt ist es mal gut. Und habe gesagt, hey, wie sieht's aus, kann ich bei euch schrauben? Und dann haben die mir nach einer Zeit, wo ich auch Probe gearbeitet habe und so weiter, den Job angeboten, dass ich den World Cup Support gemacht habe. Und da haben wir uns dann irgendwann so kennengelernt. Das war 2009, habe ich angefangen bei SRAM und bin mit diesem LKW, damals war es noch ein anderer, jetzt ist ein größerer, durch
noch
Europa
größer,
gezählt.
Ist ja noch größer. Also ich
nein, also du kennst ja noch, du kennst ja den zweiten. Also wir beide haben ja quasi sozusagen beide SRAM-Trucks erlebt. Also ja. Den ersten und den zweiten. Und ja. Dann sind wir ja auch, da haben wir uns kennengelernt. Da sind wir, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, es war eine sehr lustige Fahrt mal nach Fort William zusammengefahren mit dem SRAM-Truck.
Mit dem Truck nicht, aber wir waren definitiv auf derselben Fähre.
Du saßt da hinten drin, da bin ich total fast
nein.
sicher.
Nein.
Fast
Quatsch.
Sicher.
Nein, das glaube ich nicht. Also Harriet naja, vielleicht.
Vielleicht Harriet. Müsste sie Harriet weiß es bestimmt, müssen wir mal fragen. Also egal, also war ich dann bei SRAM und bin von da zu Kendall, da konnte ich wieder zurück nach Freiburg, weil ich war natürlich in Schweinfurt, konnte wieder zurück nach Freiburg für Kendall. Und habe dann für Kendall Events gemacht. Und irgendwann wurde ich dann Marketing Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz für Kendall. Und das habe ich gemacht bis Ende 2019. Und bin dann in
also
Elternzeit
kurz
gegangen.
Nach dem Podcast. Ah ja.
Ja, genau. Und bin dann in Elternzeit gegangen. Da haben wir unser erstes Kind bekommen und ich habe tatsächlich 12 Monate Elternzeit genommen. Und
geil.
Hab in der
Darf
Zeit...
Darf ich mal kurz Props geben zwischendurch hier, finde ich richtig geil.
Danke. Ja, fand ich auch richtig geil. Also muss ich auch sagen, hat mir auch echt Freude gemacht und war für mich auch so, ich war dann knapp 9 Jahre bei SRAM gewesen, Entschuldigung, bei Kendall gewesen und dann war so 9 Jahre ist schon auch ein Brett irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Und habe dann gesagt, naja gut, Elternzeit ist ja voll die geile Gelegenheit, sich einfach mal so ein bisschen zu resümieren, was dann so passiert. Und dann kam Pandemie. Wir haben unser erstes Kind gehabt und dann ging es im März los. Und da kommt so ein bisschen so ein Ding, wo ich manchmal denke, wie privilegiert und glücklich kann ich eigentlich sein, weil wir durch diese Pandemie durchmarschiert sind. Also es ist fast ungerecht zu sagen. Ich fühle mich fast blöd, das zu sagen. Mit unserem ersten Kind, mit Elternzeit und einfach nur eigentlich das Leben genossen haben in dem Moment. Und es war wunderschön und es hat mir viel Spaß gemacht. Und irgendwann wurde ich dann so ein bisschen nervös. Weil es war ja Pandemie und ich hatte keinen Job und auch das Elterngeld ist irgendwann vorbei. Und dann kam ich in Kontakt mit Orbea und habe dann im September 2020, schon ein bisschen früher, aber da wurde das erste Rise gelauncht. und habe die da schon so ein bisschen unterstützt und fand das halt total geil. Und ich wollte eigentlich gar nicht zwangsläufig zurück in die Fahrradindustrie, weil du hast ja selbst gesagt, ich war so lange da dabei und habe tatsächlich überlegt, ob das dann für mich mal gut ist. Und dann kam eben dieser Orbea-Kontakt und dann habe ich gesagt, ja, okay, guckst du mal Orbea, mal schauen. Und dann sagte meine Frau, klug wie sie ist, du weißt, dass das eine Genossenschaft ist, und dann war ich spitz auf dem Moment. Und dann hatte ich halt Bock. Und dann habe ich mir alles angeguckt und gelesen, was ich zu Orbea finden konnte. Und dann war so, okay, fuck, du musst dahin. Was für ein Laden.
Ja, krass, ne?
Ja, und dann hatte ich großes Glück und ich habe tatsächlich die ersten anderthalb Jahre niemanden aus diesem Unternehmen live zu Gesicht bekommen, während ich da gearbeitet habe. Sondern das lief ja alles remote und Videokonferenzen und ging halt einfach,
aber
mehr oder
krass,
weniger
nicht. Aber die dir dann auch so vertraut haben, wenn dich da keiner so richtig kannte. Also wahrscheinlich hat dich irgendwer richtig gekannt, der dich da eingestellt hat. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wie du da so reingerutscht bist, ohne dass du da Leute kanntest. Also du kannst
Ich könnte jetzt sehr selbstbewusst sagen, ja klar, natürlich haben die mir vertraut, aber was ist eben denn anderes übrig geblieben?
aber das war ja auch, als die Bike-Industrie so richtig, ich weiß nicht, wann das losging, wo da dieser krasse Boom war, da war das nicht da zu der Zeit, wo
ihr auch Leute brauchten. Also es ging natürlich voll durch die Decke und natürlich hatte ich Fürsprecher, das weiß ich. Nicht, dass die mich irgendwie kontaktiert hätten, aber ich weiß ungefähr, wer das war. Und das ist natürlich ein großes Glück und ich bin denen auch sehr dankbar, dass ich da jetzt heute sein darf, wo ich bin. Genau, dann habe ich für Orbea also die letzten Jahre die deutsche Marketingabteilung aufgebaut. Das ging los mit einer Garage in Freiburg und mittlerweile haben wir ein Büro und sind zu fünft. Werden auch tatsächlich weiter wachsen und ich habe jetzt seit kurzer Zeit das Marketing für Zentraleuropa übernommen. Das heißt, freue mich wahnsinnig. Ich bin sehr stolz, dass ich das machen darf. Wir haben jetzt so eine kleine Marketing-Niederlassung in Freiburg gegründet und steuern jetzt von hier aus Deutschland, Österreich, Benelux, Schweden und Dänemark. Und das baue ich gerade auf. Und das ist jetzt eine tolle Challenge für mich. Also habe ich wirklich viel Bock drauf. Und was das Schrauben angeht, es ist jetzt gerade wieder so ein Punkt dadurch in meinem Leben, wo ich wieder so denke, du musst eigentlich schrauben und kannst nicht nur am Computer rumhängen. Oder beziehungsweise du musst am Computer rumhängen und kannst nicht nur schrauben, so ungefähr. Aber ich nehme mir manchmal ganz bewusst die Zeit, irgendwie zu schrauben, weil es für mich eine wirklich geile Entspannungsarbeit ist und ich kann was Sinnvolles tun. Da ich aber bei weitem nicht mehr so gut schraube, wie ich es früher konnte, überlasse ich vieles davon meiner lieben Mechanikerin und mache dann sowas wie Fahrräder putzen. Heute habe ich dein Fahrrad geputzt, was ich dir geschickt habe.
Ja.
Du hast zwar gesagt, du wolltest es dreckig haben, aber meine erste Aufgabe heute Morgen war, dass ich das Fahrrad geputzt habe. Und ich finde das total toll. Also nicht, dass ich Fahrräder putzen so toll finde, aber ich habe einen Job, in dem kann ich Events machen, in dem sitze ich am Computer und in dem mache ich solche Sachen. Und das ist was, dafür bin ich echt dankbar.
Ja, krass. So. Ey, da habe ich ja gleich mehrere Fragen nach dem, was du jetzt gesagt hast. Da habe ich gleich drei Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal wollte ich mal sagen, das habe ich heute auch wieder im Zuge der Recherche, wusste ich vorher auch nicht. Ich kenne Orbea jetzt auch noch gar nicht so tief und so lange. Also für mich ist immer noch alles ein bisschen neu. Also das mit den mitarbeitergeführten Genossenschaft ist mega krass. Vielleicht können wir da nochmal später rein. Aber das RISE war auch, da habe ich heute gehört, dass eins der ersten Light Assist E-Bikes. Stimmt das?
Ja, also ich würde nicht sagen, wir waren die Ersten, da gab es definitiv andere Räder vorher. Eins der Ersten, aber das RISE hat dieses Thema einfach nochmal in dem Moment anders gedacht und hat so einfach sehr gut funktioniert. Für Orbea war es ein riesen wichtiger Schritt mit dem RISE. Es war einfach entwicklungstechnisch sehr aufwendig, da ist viel Arbeit reingegangen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, weil man ja die erste Firma war, wo man mit Shimano wirklich in die Firmware von dem EP8-Motor reingegangen ist und solche Geschichten gemacht hat. Und dementsprechend war das schon ein ganz arg wichtiges Produkt und ein ganz arg wichtiger Launch. Und ich glaube schon, dass wir damit, oder was heißt ich glaube, ich weiß es, dass wir damit ganz schön am Fahrradmarkt weltweit gewackelt haben. Und das hat gut funktioniert und hat schon Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich auf alle Fälle, es morgen auszupacken. Und dann werde ich ein bisschen losschrauben, ein paar Sachen vielleicht anpassen. Und das ist nämlich das Nächste, weil du gerade gesagt hast, du hast das Schrauben ein bisschen verlernt. Da frage ich mich doch, wie geht das denn? Also das kann man doch nicht verlernen, oder? Also höchstens die ganzen Neuerungen da irgendwie, da, dass man da vielleicht irgendwann,
naja,
keine Ahnung, Anschluss verliert, aber du verlernst das doch nicht.
Nein, du verlernst es nicht. Aber schau mal, Steffi, ich habe mal eine Zeit lang auf relativ hohem Niveau Fahrwerke gemacht. Und also sicherlich nicht, ich würde mich sicherlich nicht als Weltspitze bezeichnen, aber ich habe in deinem persönlichen deutscher Meistertrikot Boxer World partizipiert. Davon hatte ich nämlich wiederum Bilder in der Hand neulich. Und zwar sogar zweimal. Yeah. Einmal in Kanada und einmal in der Schweiz.
Ach krass, ich glaube,
ich hatte beides Mal dein Trikot an.
Hat dir aber kein Glück gebracht, wie ich im letzten Podcast nochmal nachhören konnte, dass du das ja gar nicht so gut kannst. Mit das Schrauben vielleicht schon, aber das Trinken war
Saufen.
Dann nicht.
Ja. Ja, war ein nicht aber, gut das, genügender Biertrinker. Oh
Gott. Aber das war so
aber
eine geile
solche
Zeit.
Solche Sachen also, habe ich halt mal gemacht und heute bin ich jemand, der einfach sich auf sein Fahrrad setzt und sagt, ich brauche echt nicht viel Einstellung, ich setze mich da drauf und fahre los und habe meistens eine gute Zeit, weil mir dann irgendwie, ich mir denke, ich habe jetzt weder Zeit noch Nerven, mich stundenlang mit meinem Fahrwerk auseinanderzusetzen. Ich fahre los und drehe zwei Knöpfe im Zweifel, wenn ich merke, taugt mir gar nicht. Und das merke ich schon, dass ich manchmal denke, Mensch, das konntest du einfach schon mal besser. Da hast du schon mal ein besseres Gefühl dafür gehabt. Und das ist mir so ein bisschen abhanden gegangen. Aber ja, wenn man jetzt vom klassischen Schrauben einhergeht, da würde ich sagen, da verlernt man nicht viel. Da ist natürlich jetzt viel Bewegung drin in Richtung Software und solche Geschichten. Aber es ist auch spannend, das zu machen, definitiv. Macht mir schon Spaß.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch die Werkstatt hier und mache das auch gerne. Vor allem, weil ich immer, das, also bei mir ist das ja nochmal ganz anders. Ich habe das ja auch nie gelernt. Ich habe eigentlich auch relativ wenig Ahnung wahrscheinlich, also verglichen mit wirklichen Mechanikern, aber ich kann schon einiges. Und wenn dann immer so, also meistens, wenn ich anfange, weiß ich genau, ich brauche hier nicht denken, ich mache eine halbe Stunde, weil es dauert immer mindestens zwei, weil immer irgendwas nicht passt. Und dann ist immer so eine Challenge und ich denke mir, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und das finde ich dann immer geil, wenn du dann am Ende das irgendwie doch hinkriegst. Meistens muss ich dann immer noch fünf Leute anrufen und nerven und irgendwas bestellen, was dann doch nicht passt. Aber es macht schon Spaß. Und dann hast du gerade gesagt, du hast eine Mechanikerin. Das finde ich ja schon wieder spannend.
Ja, habe ich. Die ist großartig.
Was heißt das? Ist die jetzt bei dir da mit angestellt oder?
Ja, die kümmert sich um unsere Event- und Testflotten.
Ach, krass.
Ja.
Ja, die will ich mal kennenlernen. Das finde ich cool.
Ja, das wirst du, ganz sicher. Wenn ich, du wolltest ja nicht nach Willingen kommen, dann hättest du sie schon kennengelernt, aber die ist,
ich wollte schon, aber es geht. Aber das finde ich ja cool, ja.
Ja, natürlich. Ja.
Mega. Und ich wollte noch einmal ganz zum Anfang, weil das hat mich noch interessiert, weil du ja da in Freiburg wohnst und da Kirchzarten, ich weiß gar nicht genau, wo es ist, aber ich kann mir vorstellen, oder ich weiß zumindest, dass Leute dort ja einen krassen Akzent haben. Du hast gar keinen. Also, du hast ja nicht ganz am Anfang angefangen. Hast du keinen Akzent, weil du eigentlich woanders geboren bist? Oder hast du keinen Akzent, weil du einfach keinen Akzent hast?
Kennst du diese Menschen, die immer den Akzent annehmen von den Leuten, mit denen sie sich gerade unterhalten?
Na klar, aber das hast du aber heute noch nicht gemacht.
Du sprichst ja auch nicht mit sehr viel Akzent. Da kann ich mich
zurückhalten. Ich könnte aber, wenn ich
wenn
möchte.
Wenn ich den Podcast jetzt mit Dennis gemacht hätte, dann wäre das vielleicht ganz anders. Ich bin tatsächlich in der Nähe von Bremen geboren und wir sind dann als Kind relativ viel umgezogen und deswegen habe ich eigentlich nicht diese Basis, wo sich irgendwie ein Akzent tief gefestigt hätte. Und wenn es das getan hätte, dann wäre es im also die Wahrscheinlichkeit wäre dann, dass es ein tiefes Bayerisch gewesen wäre, weil ich da in die Grundschule gegangen bin und das ist okay, dass es, also ne, ich habe nichts gegen tiefes Bayerisch, aber ich finde es auch cool, dass ich gerade so ein Hochdeutsch spreche und damit gut durch die Welt komme, das macht. Ja, finde ich gut.
Ich war jetzt im Finale Ligure, das war ja auch auf meiner Bucketlist nie gemacht, Alpenüberquerung, ja, und Freiburg, weil ja Gott und die Welt über Freiburg redet und ich weiß ja, dass du, also als der letzte Podcast war, da war das Bike-Festival Freiburg auch schon irgendwie 7 Jahre alt. Also es muss ja jetzt schon, also es ist irgendwie crazy, dass ich da noch nicht war. Kannst du mal kurz für alle sagen, warum jetzt Freiburg unbedingt the place to be ist und wie das Freiburg-Festival
ist? Also erstmal gehe ich auf deine Bucketlist ein, weil ich möchte das gerade nochmal betonen. Mir ist das nämlich aufgefallen, dass du es gesagt hast. Ich finde es ziemlich witzig. Ich glaube, deine Bucketlist ist ungefähr das Gegenteil von allen anderen Leuten Bucketlist. Die waren in Finale, die waren in Freiburg, die waren und so weiter. Und du warst halt in Kanada und überall in der Weltgeschichte unterwegs, in Utah und was weiß ich nicht alles. Ich
aber nicht halt daheim. Witzig.
Aber du warst nicht daheim. So, das müssen wir jetzt ändern. Freiburg. Warte mal kurz, was hast du gefragt, warum Freiburg cool ist? Bike Festival Freiburg. Freiburg. Was war deine Frage?
Naja, also ich höre immer überall Freiburg. Ich kenne tausend Leute, die in Freiburg wohnen. Es hörst immer, komm nach Freiburg,
komm auf die Moloch.
Ich weiß, dass das Wetter gut ist, zumindest besser als im Rest von Deutschland. Das ist mir schon mal bewusst.
Manchmal heiß. Also, Freiburg ist geil. Freiburg macht Spaß und jeder, der hier war, sagt dir genau das Gleiche. Freiburg, es gibt sicherlich ganz arg viele Spots, die genauso gut oder vielleicht sogar besser sind als Freiburg. Ich will jetzt nicht irgendwie zu den Leuten gehören, die immer sagen, kommt alle nach Freiburg. Aber was hier ist, ist dieser Verein. Also das eine sind die Trails, die natürlich Spaß machen und die cool sind und das macht große Freude. Aber hier sitzt ein Verein mit roundabout 3000 Mitgliedern in einem Mountainbike-Verein. Das ist was Besonderes. Und da ist so viel Engagement, da sind so viele Menschen, die coole Sachen auf die Beine stellen. Und für mich macht das eigentlich Freiburg aus. Das ist diese Kombination. Natürlich ist es dieses Flair. Das sind diese Trails, die mehr oder weniger in die Stadt reingehen. Also super zentral mit dem ganzen Trailnetzwerk. Und dann dieses Engagement. Jetzt war letztes Wochenende war Dreierlei. Also sonst ein kleineres Event vom, also der Verein hat ja jede Menge Events. Es gibt Kids Races, engagierte Leute, eine Jugendabteilung. Ich bin gar nicht mehr tief genug drin, um dir jetzt wirklich konkrete Zahlen zu geben, aber da sind, keine Ahnung, 100, 200, 250 Kids, die da irgendwie regelmäßig trainieren. Mit,
ja, cool.
Ich glaube, einer dreistelligen Anzahl an TrainerInnen mittlerweile.
Ach, das
aber
ist
da, so, crazy. Da solltest du bestimmt mal jemanden vom Verein interviewen, der oder die da besser drinsteckt. Mhm. Aber für mich ist dieses Gesamtpaket halt das Ding.
Ja.
Und nicht einfach nur die Trails.
Ja, das ist halt genau dieses Community-Ding. Ich habe ja auch hier, ich führe ja auch einen BMX-Verein, wo ich irgendwie immer denke, oh, ich weiß nicht, ob hier noch irgendjemand anders außer mir Bock hat, was auf die Beine zu stellen. Weil klar, gibt es Leute, die irgendwie helfen, wenn du wirklich battlest, so, aber dass jetzt hier dann jemand von alleine mal sagt, komm, lass mal was machen, ist wirklich selten. Und ich finde das richtig, richtig geil. Also das ist auf alle Fälle ein Argument.
Das hast du auch im großen Verein, ne?
Naja, klar, also, sorry, ja. Also das sind wahrscheinlich am Ende auch nur 10, 20 Leute, die was machen, ne?
Das sind, beim Bikefestival sind es natürlich mehr, ne? Also muss man überlegen, so ein Bikefestival, das machst du nicht mit unter 100 Leuten.
Und das macht der Verein?
Das macht der Verein komplett ehrenamtlich.
Mhm.
So. Und ich habe das Ding mit anderen zusammen, ich war jetzt 14 Jahre dabei beim Bikefestival, habe jetzt, dieses Jahr war mein erstes Jahr, wo ich quasi raus war und ich war quasi als Gast da, ein bisschen zwischen großer Freude und Pipi in den Augen. Die haben mir natürlich auch ein Geschenk gemacht und mich da irgendwie verewigt und das war ganz arg toll und hat mir groß viel Freude bereitet. Und das war für mich unfassbar zu sehen. Dieses Festival geht jetzt in Teilen sozusagen an die nächste Generation über und übernimmt es jetzt nicht ausschließlich, weil ich habe es ja auch wirklich nicht alleine gemacht, also unter gar keinen Umständen. Da gibt es viele Menschen, die sehr viel mehr gemacht haben als ich. Ich bin nur so ein bisschen durch die ganze Instagram-Geschichte das Gesicht, aber dann da sind Tanja dabei, sind Padde dabei, da sind so viele Leute dabei, die unfassbar viele Stunden reingemacht haben. Und ich möchte eigentlich nicht, dass ich mit diesem Bike-Festival so vernetzt bin, aber mein Herz hängt natürlich trotzdem dran an dem ganzen Ding. Und das ist krass, weil ich glaube, was man dem Festival halt anmerkt, es ist dadurch, dass es keine kommerzielle Veranstaltung im herkömmlichen Sinne ist, sie halt einfach grundsätzlich anders. Und aus Markensicht gesprochen, jetzt mal die Orbea-Mütze aufgesetzt, Bike-Festival an die Seite gelegt, es ist einfach eine Veranstaltung, wo wir wahnsinnig gut die Zielgruppe, die wir gerade haben, treffen. Die sind da. Ja, und das ist gerade, geht bei keinem anderen Event besser. So. Und das geht es gar nicht darum, irgendwelche Events zu schmälern oder sonst, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Aber das weiß ich, dass andere Unternehmen das ganz genauso sehen. Das ist halt Freiburg, weil die Leute sind da halt. Oder fahren da halt hin.
Ja, da gibt es für mich kein Argument mehr, nicht hinzufahren, wa? Außer, dass es von mir aus so 800 Kilometer sind oder so.
Ja, aber es ist halbe Strecke nach Finale und im Finale war es jetzt schon.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch, übrigens, schönen Gruß von meiner Mutter, die hat mir heute ein Bild gezeigt, die hat gesagt, ich habe Philipp ja auch schon so lange nicht gesehen.
Oh, schön.
Die hat dich ja bestimmt auch 10 Jahre nicht gesehen oder so. Und die hat mir heute so ein Bild vor, also ein Screenshot hat sie irgendwo dich weggecreept, einfach Screenshot gemacht. Die so, ist er das? Ich so, ja, Mutti, das ist er. Weil ich so, Philipp hat sich einfach überhaupt nicht verändert. Ja. Aber ja, anscheinend, ja, ich sehe dich ja dann ist schon ab so? Und zu mal, dann fällt einem das nicht so auf. Aber meine Mutter meinte schon, naja, ein bisschen älter ist er schon, ein bisschen älter.
Ja, ein bisschen älter. Ja.
Ja, witzig. Ach, ja, die hat es genau, die fand Finale auch richtig. Die ist ja voll Ostsee-Ultra. Also ihr ganzes Leben irgendwie jeden Sommer 3 Wochen an die Ostsee geballert. Mhm. Geht auch wieder los in 2 Wochen und ich bin jetzt auch immer dabei. Aber dann hat es tatsächlich gesagt zu Fadi, als wir nach Hause gekommen sind, wir müssten vielleicht mal nach Italien fahren. Das ist gar nicht so schlecht da unten. Also nein. Die fand das richtig gut da unten, ja. Also habe ich mich auch gewundert. Sogar hat sie, wir sind ja auch, also La Palma ist ja auch oft dabei, er hat gesagt, also findet sogar besser als La Palma. Mhm. Also das kann ich tatsächlich.
Aber ich war noch nicht auf La Palma.
Ja, tatsächlich, ganz cool. Aber in Spanien bist du wahrscheinlich oft, oder? Da, also Orbea ist ja im Baskenland zu Hause, also in Nordspanien, Grenze zu Frankreich. Und da bist du da bestimmt ab und zu mal jetzt zugegen, oder?
Tatsächlich bin ich 3-4 Mal im Jahr da unten gerade, ja.
Ja, ja. Und wie gefällt es dir da so?
Ja, das ist toll. Also das Baskenland ist, man darf es gar nicht sagen, sonst fahren alle von Finale plötzlich ins Baskenland und dann sind da die Fels auch so zerhämmert. Es ist natürlich sehr viel weiter weg, aber Mountainbiken da ist unfassbar. Richtig, richtig geil. Und sehr viel weniger Betrieb, alles ein bisschen mehr so Home-Trails, aber wirklich ambitioniert. Also es sind halt ein paar Leute, die können unfassbar gut Fahrrad fahren. Und das sieht man den Trails einfach auch an. Dann hast du natürlich diese Atlantikküste und dann diese ganz arg unterschiedlichen Städte, die nicht weit voneinander entfernt sind, mit San Sebastian und Bilbao. Und San Sebastian, diese Surferstadt, und Bilbao ist mal so ein bisschen schick und edel auch, ne? Und quasi in der Mitte dazwischen ist unsere Fabrik.
Ja, und ist da auch also alles an einem Spot, also auch das Mothership, also so, wo die ganzen, keine Ahnung, wo die Firma sitzt oder nur die Fabrik?
Nee, also das ist, wir haben so ein paar kleine Außenstellen, weil einfach die Flächen, die wir da haben, mittlerweile zu klein geworden sind. Aber da ist, ich sage mal, 90% von Orbea ist an einem Standort da mit Fabriken, mit Lackierereien, mit allem, was du dir so vorstellen kannst, und den Büros und dem Customer Service und der Logistik und so weiter und so fort.
Ja, geil. Ich würde mir das auf alle Fälle gerne mal angucken, weil ich kenne auch, also ich war mal im Dakain-Team und da waren wir immer da unten in der Ecke, die waren ja auch da so in Ritz. Und da sind wir einmal mit Dakain in so einem Teambuilding-Maßnahme aller Athleten ins Baskenland gefahren mit so einem Bus zum Paintball spielen. Und da war das so einfach so wie Krieg, wirklich, da war so wie Kriegsschauplatz. Alle hatten so Armeesachen an und mussten sich wirklich auf so einem großen Kriegsfeld verstecken und ich hatte so Angst, weil es tut ja auch weh. Ja. Und das habe ich bis jetzt immer mit Baskenland verbunden. Die sind doch alle verrückt da unten. Deswegen, ich muss das dringend überschreiben, diese Erfahrung.
Also ich würde eher sagen, die Basken sind wahrscheinlich die deutschesten Spanier, die es gibt.
Ach so?
Zumindest, echt? Also ich kenne jetzt, so gut kenne ich Spanien auch nicht, aber ich merke einfach, wir viben gut grundsätzlich.
Okay.
Passt schon.
Ja, ganz gut. Geil. Ja, das also das würde ich wirklich gerne mal sehen. Und weil du es gerade angesprochen hast, das ist ja auch, also war für mich auch neu und das ist mir so richtig so, also erstmal das, ich erzähle erstmal das. Mayo, also personalisiertes Bike. Also ich weiß nicht, ob das irgendwer anders macht, mir ist das noch nicht untergekommen. Ich kenne das von meinem vorherigen Sponsor von Trek, da konnte man ja auch irgendwie so Speziallackierungen, die aber immer gleich das Portemonnaie komplett leer gemacht haben. Das ist ja, so wie ich das verstanden habe, kannst du ja vielleicht nochmal erklären, du kannst mit Mayo dein Bike personalisieren und auch, ich weiß nicht, wie viel 1000 Farben da zur Verfügung stehen. Also wirklich eins, das wahrscheinlich kein anderer hat. Und das ist quasi, also die Lackierung ist damit inklusive. Du musst da nicht irgendwie draufzahlen für oder doch.
Korrekt. Nee, musst du nicht.
Das ist doch crazy. Wie geht das denn? Das ist ja einfach nur, also jede Einzelne, also jedes, überall, wo ich kenne, wo du irgendwas personalisieren kannst, musst du in die Tasche greifen. Wie funktioniert das bei Orbea?
Naja, wir lackieren die Rahmen ja eh. An derselben Stelle, in derselben Lackierstraße. Beziehungsweise nicht Straße, weil es ist ja Handarbeit. Aber also, so. Und ob der jetzt blau ist oder gelb, macht für den Arbeitsaufwand nicht viel Unterschied.
Also, du bestellst quasi dein Rad, dann kannst du ja nicht nur die Farbe personalisieren, sondern halt komplett.
Komponent,
das ist ja, glaube ich, bei jedem Bike, ne? Bei jedem Bike personalisierst du
Nicht bei jedem, aber
nicht
bei
komplett,
ganz
aber es ja. gibt überall so ein paar, also verschiedene Möglichkeiten. Du musst jetzt nicht immer denselben Vorbohrlänge nehmen und so, was halt bei den meisten Bikes ist.
Wir lackieren die Dinger ja sowieso in Spanien. So, gerade alles, was Carbon ist, alles, was ich glaube ab 1000 Euro aufwärts, lackieren wir ja in Spanien. Wir haben noch eine Fabrik in Portugal übrigens, da kommen ein bisschen günstigere Fahrräder her. Also auch da haben wir in Europa nochmal einen Sitz. Aber so, das wird in Mayavia lackiert. Und dann wird es auch zusammengebaut. Und da fangen wir natürlich jetzt an, einen Bereich zu betreten, wo ich nicht drüber sprechen kann, wie das genau funktioniert und auch nicht unbedingt drüber sprechen will, weil das können wir halt und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das so können, wie das so ist. Und ich sag einfach mal, wir haben ein System gefunden, wie wir es so machen können, dass wir binnen 6 bis 8 Wochen ein personalisiertes Fahrrad zu einem Händler deiner Wahl schicken können.
Ja, geil. Also man braucht ja. aber ein bisschen Mystery braucht man ja schon. Ich werde jetzt demnächst mein erstes Mayo-Bike bestellen. Ich bin ja schon, weil das Ding ist ja auch, also wie soll man sich bei hier 10.000 Farben entscheiden und einfach Designs und weiß ich nicht. Also ich finde es einfach wahnsinnig schwer. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken.
Also es gibt da natürlich auch wieder für Leute in deinem Metier oder in meinem Metier gibt es da natürlich eine sehr bequeme Antwort. Die ist jetzt auch wieder ein bisschen ungerecht. Aber ich sage immer, naja, du wirst dieses Rad nicht ewig fahren. Ne? Das ist halt eine Realität unseres Sports. Nimm ein paar Farben, die knallen. Weil ganz ehrlich, wie viele schwarze und blaue Fahrräder hattest du? Und schwarze und blaue Fahrräder können wir auch wunderschöne bauen, aber nimm mal so was
knallt. Kriegst du morgen ein blaues, oder?
Ja, das knallt, by the way. Das ist richtig blau. So ein blaues Fahrrad hast du noch nicht gehabt. Aber also ganz ehrlich, mach halt mal ein gelbes Fahrrad. So komplett. Oder quietschrosa.
Boah, gelb, okay. Ja, rosa, ja. Oder also ich werde auf alle Fälle was Auffälliges machen.
Also in deinem Status als Markenbotschafterin, sozusagen Ambassadorin, Athletin, wie auch immer du das gerne betiteln möchtest, hast du ja einfach den Vorteil, das wird sehr wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie irgendwann bekriegen, sehr wahrscheinlich nicht das erste, letzte Majorrad sein, deswegen go crazy.
Ja, ich finde es trotzdem übrigens aufregend, sowas machen zu dürfen.
Und es sind tatsächlich irgendwie Millionen Kombinationen, also die Anzahl an Kombinationen ist siebenstellig, die geht, ja. Aber ich bin nicht gut genug in Mathe, um dir jetzt genau zu sagen, warum ich so getan.
10 hoch 5? Keine Ahnung. Ja, nee, das wird auf alle Fälle cool und ich finde es mega geil, dass man das machen kann. Und hast du denn eigentlich ein Lieblingsbike? Ich habe ja jetzt schon einige Bikes gefahren. Nicht alle, also lange nicht alle, aber so 4, 5?
Ja.
6 vielleicht? 5? Hast du denn eins, wo du sagst, so das ist so dein To-Go-Rad oder brauchst du einfach, ich weiß ja nicht, wie viele Räder du hast in deiner Garage.
Ja, N plus 1. Warte, ich muss mal kurz hier hin. N plus 1, wie üblich. Lieblingsfahrrad. Ja, das wechselt natürlich, muss man fairerweise sagen. Aber ich bin natürlich auf dem Mountainbike zu Hause und natürlich, also ne, Freiburg Trails und natürlich gerne mit etwas mehr Federweg unterwegs. Aber es gibt Momente, wo ich sage, ich bin mit dem 150mm Rides, 160mm Rides sehr happy und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich sage, boah, gib mir Federweg, ich hab Bock.
gib mir Federweg. Aber schon eh, also schon E-Bike.
Ja, tatsächlich nicht ausschließlich. Ich habe jetzt letzten Sommerurlaub, war ich zum Beispiel mit dem Rayon ohne E unterwegs, in den Alpen, in den Französischen und habe da echt viel Spaß gehabt. Oder auch so ein Ockham ist so ein völlig unterschätzte Trailbike-Kategorie, finde ich gerade. Also diese Trailbikes mit 150, 160 mm Federweg, die nehmen ja gerade so ein bisschen ab, was eigentlich schade ist, weil die mega Spaß machen. Aber ich fahre viel eh und was ich jetzt gerade fahre, ist Rayon RS. Auch das ist natürlich großes Glück, dass ich so ein Fahrrad fahren darf, so eine teure Kiste fahren darf. Aber das ist, also für mich ist das Rad, was gerade zeigt, was OBA eigentlich kann. Also, ne, wir haben zwar gerade ein neues Wild gelauncht mit Avinox und das ist ein besonderes Fahrrad und da ist auch viel mit RS und so weiter passiert. Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Aber das Rayon RS ist für mich das Rad, was zeigt, was passiert, wenn alle miteinander an Komponentenherstellern da an einem Strang ziehen und was machen. Und das ist für mich genau diese Brücke, die ich gesucht habe nach Analog-Fahrrad und E-Bike. Das ist schon richtig. Macht schon echt Freude. Das ist auch das Rad, was hier steht.
Ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn ich mich da mal drauf sitze. Also ich, kann mir gar kein Urteil erlauben, wenn ich nicht alles mal irgendwie probiert habe. Aber der S-Ocam habe ich zuerst bestellt, weil ich bin ja immer, ich bin wahrscheinlich einfach noch ein bisschen oldschool. Ich bin bei E-Bikes auch noch ein bisschen, also ich fahre übelst gerne E-Bike, aber ich denke mir dann immer noch, ja, aber ich will richtig mich auskotzen. Aber ich war ja jetzt im Finale mit Ines, mit dem Wild. Und ja, also da also konnte ich mich auch gut mit dem E-Bike auskotzen. Also das ging schon auch. Brauchst nicht immer ein Bio-Bike.
Ich finde, man kann das so ein bisschen auch getrennt sehen. Also warum, ich kann ja auch sagen, wenn ich doch das Glück habe, dann habe ich das Teil, was mein Spaßteil ist und mit was anderem kotzen. Ich muss ja nicht jedes Mal mich an mein Limit bringen, wenn ich auf dem Rad sitze. Andere möchten das gerne und das ist auch cool. Jeder kann das ja so und alle können das so machen, wie sie das gerne mögen. Aber für mich, ich bin ein großer Verfechter davon, als allererstes Mal muss Fahrradfahren Spaß machen. Vor allem anderen.
Und aber das macht es ja leider fast auf jedem Rad. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich auch mein Dilemma. Also deswegen kann man nicht genug Fahrräder haben, weil einfach alles so geil ist. Egal. Auch ich bin ja auch so, ich weiß nicht, Gravel ist es auch, bist du auch so Graveler? Bist du auch so eine Gravel-Maus oder eher nicht so?
Ja. Eher eine Rennrad-Maus tatsächlich.
Echt? Ja. Das gibt's auch noch.
Ja. Ich habe hier jetzt, wo wir hier umgezogen sind, ich habe jetzt hier so einen wunderschönen Abendanstieg, wo so abends ein bisschen die Sonne hingeht, wo ich nochmal so eine schöne, nicht allzu große Straße hochfahren kann. Und da bin ich so ein bisschen auf dem Berg und bin ein bisschen weiter oben im Schwarzwald und das ist voll toll. Und das macht mir auf der Straße schon gerade Spaß.
Ich meine, ich habe das auch, also ich fahre mit meinem Gravelbike ja auch vorzugsweise Straße. Ich fahre sehr viel Straße, ich fahre natürlich auch irgendwie hier Schotterwege, aber man kommt da natürlich auch noch schneller voran auf der Straße, wenn man es sehen will.
Also was hier halt geil ist, ist in die Rheinebene reinzufahren, da Richtung Kaiserstuhl und so weiter und so fort. Da ist das halt mördergeil, kannst du durch die Weinberge fahren mit dem Gravelrad. Aber ich finde, das klingt so ein bisschen blöd, aber tatsächlich habe ich gerade nicht ultra viel Zeit zum Radfahren.
Ja,
Und da ich deswegen, drauf dann ist es halt Mountainbiken. Dann ist es einfach, also wenn ich sage, ich habe nicht viel Zeit und muss eine Priorität setzen, dann sitze ich auf dem Mountainbike.
Ja. Ja, und dann willst du ja wahrscheinlich auch noch Zeit mit der Familie verbringen, ne? Du hast ja zwei Kinder auch.
Ja, wir haben jetzt später angefangen, weil ich gerade beim Mountainbike-Kindertraining mit meiner Tochter war. Und dann wurde mir das innen draußen ein bisschen knapp, weil ich wollte noch ein Eis essen gehen mit der. Und deswegen mussten wir beide jetzt später anfangen.
Alles gut. Also gibst du auch selber Kindertraining? Das ist ja sehr löblich. Oder hast du sie dahin gebracht?
Ich partizipiere da dran. Also wir sind da jetzt gerade neu mit dabei, noch nicht so ewig lange. Und ich leiste ihr noch so ein bisschen Gesellschaft und bin gerade dabei, mich da reinzufinden, ob ich da wohl mit als Trainer reingehe oder nicht. Aber es macht mir schon Spaß. Ich finde es schon cool.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn man dann mit den Kindern auch irgendwie was anfangen kann. Bis jetzt bin ich ja nur Dienstleister bei denen, also so.
Das geht dann ziemlich schnell.
Was man alles so tun muss, damit die halt klarkommen. Aber ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf.
Ja.
Das wird mega. Was ich nochmal ansprechen wollte oder was mich noch so interessiert, also das wird auch mir so viel, fragen mich auch viele Leute und ich finde, das ist immer so ein Mysterium, weil du bist ja jetzt quasi, also du bist ja jetzt, die genaue Bezeichnung ist Marketingleiter Mitteleuropa,
oder Marketingmanager Central Manager Europe, würde man sagen. Central Europe.
Das jetzt
aber du hast es ja schön eingedeutscht. Ja, genau.
Dann hast du ja auch und durch deine Erfahrungen die letzten Jahre und so mega viel Ahnung vom Marketing. Was würdest du denn sagen? Das sind jetzt zwei Fragen, glaube ich. Oder naja, gut, ich werde es mal so auf Ambassadors oder Teamfahrer beschränken oder Influencer oder wie immer man sagt.
Ja.
Was findest du denn ist so ein wichtiger Kanal oder eine wichtige Message oder eine wichtige, wie soll man sagen? Also, das gab ja viele Jahre, da ging alles um Zahlen, so wie viel Follower und Klicks und keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, es geht so ein bisschen, es ist schon wieder wichtig, dass man halt auch irgendwie präsent ist, dass man eine bestimmte, Persona ist oder irgendwie auf, also in der echten Welt performt, sage ich mal so.
Ja.
Hast du dazu eine Meinung oder wie siehst du das?
Du willst jetzt von mir wissen, was du tun musst, um von uns gesponsert zu werden, sozusagen.
Mich fragen ja auch immer viele, ey, was muss ich machen und so. Und dann sage ich immer, du musst dich irgendwie abheben und einfach dein Ding machen. Also man braucht einfach eine eigene Handschrift oder und du bist halt einfach am Ende auch Teil des Businesses und musst dir auch was zurückgeben und das muss den Wert haben von dem, was du bekommst. Also das ist ja, weiß ich nicht, ist ja, ja. Ich finde das immer schwierig, jemandem irgendwie zu raten, was er machen soll, weil man irgendwie seinen eigenen Weg finden muss. Aber ich weiß schon, dass vielen schwer gefallen ist und immer noch schwer fällt, so diese Zahlengeschichte, so da auf die Follower zu kommen und auf die Rückmeldungen zu gucken, weil das ist ja auch einfach, oh, ich finde es halt schwer, ne? Wenn du nur darauf guckst, wie du ankommst, so Instagram-mäßig, dann kann man sich doch mal drin verlieren.
Ja, also ich möchte mal vorausschicken, du würdest wahrscheinlich von fast jeder Person, die du in meiner Position fragst oder in einer ähnlichen Position fragst, irgendwie eine andere Antwort bekommen. Weil ich weiß, dass KollegInnen von mir aus anderen Unternehmen das einfach auch anders bewerten als ich. Und ich würde sagen, es gibt keine pauschale Antwort. Die erste ist Sympathie. Und das ist, so blöd das klingt, man muss sich irgendwie gegenseitig sympathisch sein. Wenn ich mich bei dir bewerbe, sei es für einen Job oder sonst irgendwas, dann kommunizieren wir miteinander und dann musst du mir sympathisch sein. Und wenn du mir nicht sympathisch bist, dann ist da einfach schon mal irgendwie der Wurm drin. Das ist völlig egal, ob das ein Sponsoring ist oder ob das eine Bewerbung ist oder ob wir einfach nur miteinander biken gehen wollen. Ja, wenn du mir nicht sympathisch gehst, dann fahren wir einmal miteinander und dann brauchen wir nicht mehr los. Und da glaube ich, da hängt total arg viel drin. Ist dieses so. Und dann ist es natürlich eine schwierige Frage. Also, wie bin ich denn sympathisch? Also wie bewerbe ich mich denn irgendwo,
dass ich sympathisch rüberkomme? Oh, das finde ich gar nicht so schwer. Das jetzt versuche ich meinen Kindern schon so ein bisschen so, ich sage immer, ihr müsst immer zu allen ganz freundlich Hallo und Tschüss sagen und Danke. Weißt du, dieses so Formalien, ich finde das mega Danke wichtig, dass man einfach so Menschlichkeit, also die versteckt sich oft. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt noch schlimmer wird, wenn alle irgendwie so digital unterwegs sind, die
Kids. Ja, das Kids ist total witzig. Du sagst, das ist total schwer. Das ist nicht so schwer. Aber wenn das doch nicht so schwer ist, warum passiert es dann wenig?
Ja, keine Ahnung.
Also ich habe, also das ist jetzt mal das Erste. Ne? Man muss sich irgendwie sympathisch sein. Wenn man nicht sympathisch ist, dann funktioniert das nicht so. Und das ist der erste Punkt. Und dann geht es weiter. Das ist natürlich der abhängig davon, ist, sagt jemand, ich möchte jetzt wirklich nach Zahlen gucken und alles nach Zahlen messen. Wir gucken schon auf Zahlen, aber mir persönlich oder uns, wir sagen erstmal, wir brauchen Leute gerade mit einer Community. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Das heißt, ich gucke eigentlich eher drauf, beantwortet diese Person in ihrem Instagram-Kanal, also kommuniziert die mit ihren FollowerInnen unter ihren eigenen Posts. Ja, also wenn du postest und dann kommen ein paar Leute und sagen, boah Steffi, aber finde ich ja jetzt gar nicht, was du da so gerade über das Fahrradfahren erzählst. Mhm. So kommunizierst du mit denen oder ignorierst sie? Das ist für mich ganz arg wichtig zu wissen.
Mhm. Ja? Cool.
Weil das ist für mich, ist es mehr wert, wenn ich sage, diese Person lässt sich auf die Menschen ein, weil dann ist es für mich auch ein Zeichen, die möchte kommunizieren, die Person.
Mhm.
Und so jemanden suche ich ja.
Ja.
Dann gucke ich immer, was machen die heute schon und matcht es mit dem, was sie mir versprechen, in Zukunft zu tun.
Mhm.
Ja, also das ist für mich ganz wichtiger Indikator zu sagen, wenn du mir sagst, ich mache nächstes Jahr das und das, wenn ich das und das Sponsoring kriege, dann ist es für mich so in Teilen eine Red Flag. Ich würde nicht sagen komplett, aber auf jeden Fall in Teilen eine. Weil ich mir denke, wenn du das machst, liegt es wirklich am Geld oder am Material oder woran liegt es wirklich, dass du es gerade noch nicht machst? Und meistens versuche ich dann irgendwie rauszufinden, warum ist es gerade nicht so, dass du das machst.
Ja.
Und dann brauche ich tatsächlich Menschen, die halt auf ein Event mitgehen und die Bock haben und die mit anderen Leuten Fahrrad fahren gehen und die sich vorne hinstellen und wo dann alle sagen, ich habe Bock, das macht mir Freude. Und das ist für mich so bewerte ich das. Aber das, wie gesagt, frag andere Leute aus anderen Unternehmen, die werden das dir vielleicht ganz arg anders beantworten.
Ja, aber deswegen bist du ja auch, keine Ahnung, jetzt schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, vielleicht auch nicht, kannst du mir sagen, bei Orbea, weil ich habe Das war eins der ersten Sachen, die ich so über Orbea gelesen habe, stand da sowas von Human-Centered Approach. Und da dachte ich so, Human-Centered Approach, also was ist jetzt das genau, was fange ich jetzt damit an? Aber wenn es um Menschen geht, ist ja schon mal geil. Und dann dachte ich so, ja, ist das jetzt wieder so eine Marketing-Floskel? Sagen ja, uns geht es um die Menschen, weil das hört man ja auch oft, ne? Das ist genauso oft, wie man hört, wir machen Umweltschutz. Ja. Hört man ja auch bei jedem. Uns sind die Menschen wichtig. Und aber vielleicht kannst du mir das nochmal oder den ZuhörerInnen erklären. Ich habe mir das. Das ist ja dieser ganz wichtige Spruch, so draw the line. Und dann geht es immer um diese Linie, die. So, ich habe das so verstanden, dass so die Linie, die sich durchs Leben zieht und dass einfach jede Lebensgeschichte da irgendwie wichtig ist und was das Fahrradfahren dann darin, wie das da so den Platz findet. Und ja, das finde ich irgendwie, also ich finde es einfach einen mega spannenden Anspruch und halt geil zu hören, dass genau so jemand wie du, der jetzt hier so eine wichtige Aufgabe übernimmt, das ja auch lebt. Also was meinen die damit mit dem Human-Centered Approach? Genau. Hat er jetzt eine Denkpause oder ist er wieder?
Hier ist er. Warte mal kurz, siehst du mich? Ich würde jetzt aber kurz mein Netzwerk versuchen zu verbessern.
So. Wie, durch was? Fenster aufmachen?
Hallo, bin wieder da. Ja, frische Luft reinlassen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht von Kuhglocken unterbrochen.
Naja, ist gut.
Also Draw the Line ist für uns, du kannst diese Linie aus unserer Sicht, du kannst es so deuten, wie du es gedeutet hast. Das ist total fein zu sagen, hey, das ist diese Linie durchs Leben. Kann auch eine rote Linie sein. Und der heißt bis hierhin und nicht weiter. Oder kann auch sagen, das ist mein Mindestanspruch. Darunter gehe ich nicht. Diese Linie, es geht um Linien, die man einfach zieht. Aber es ist eigentlich schon fast ein bisschen deeper, als ich jetzt gehen würde. Ich stelle dir mal eine Gegenfrage. Hast du rausgefunden, was das Unternehmensziel von Orbea ist? Die Existenz, warum dieses Unternehmen existiert?
Naja, ich weiß, warum es weiter existiert hat. Also, dass es halt so, also, dass es ja so schlecht aussah. Ich glaube, so um 1960 oder so. Und dass die Leute dann gesagt haben, wir wollen aber unser Unternehmen behalten. Und dann halt gesagt haben, wir kaufen es auf und sind alle Teilhaber. Und das bis heute so ist, dass es halt eine mitarbeitergeführte Genossenschaft ist, die, wo jeder sich dann gesehen, wichtig und Teil des Unternehmens ist. Und ja. Also, dass jetzt darauf hinaus möchtest, weiß ich nicht.
Das Ziel des Unternehmens einer Genossenschaft ist, so wie wir das betreiben, ist, Menschen in Arbeit zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.
Das ist ja wie in der DDR.
Bis. Ja.
Ei, ei. Naja, bei Genossenschaft sind gleich bei mir alle Lampen angegangen.
Naja, ich wollte gerade sagen, hatten wir beide dieses Gespräch schon? Mit irgendjemandem habe ich da drüber gesprochen. Nee, zwar mit einem Händler von uns, wo ich tatsächlich gefragt habe, glaubst du, dass im Osten von Deutschland Menschen mit dem Wort Genossenschaft eher was anfangen können als im Westen von Deutschland?
Naja, klar. Also ja, Genossenschaft war bei mir sofort so. Ja. Und Julian hat, also mein Mann hat sich das auch dann durchgelesen, weil ich habe ihm gesagt, google mal bitte hier Mondragon und sag mir was, weil er ja Firmen bewertet und ja Ahnung von sowas hat. Also nicht jetzt nach der Bewertung, sondern einfach, was ist das genau für ein Modell, für ein Geschäftsmodell? Und er hat danach gesagt, hat sich das durchgelesen und hat dann eine halbe Stunde später gesagt, das ist ja mega geil.
Ja, ja.
Also ja.
Mondragon ist sozusagen die Dachgenossenschaft, zu der wir dazugehören. Es ist eines der größten Unternehmen in Spanien, 50.000 Mitarbeitende bzw. TeilhaberInnen. Und ist ein absoluter Riesenladen mit Industrie, mit Universität, mit Supermarktketten, mit Versicherung, mit Banking. Da gehört alles Mögliche mit dazu. Und da ist Orbea eben ein Teil davon, aus dieser produzierenden Industrie. So, und jetzt ist es eben so, dass in der Genossenschaft gibt es keine externen AnteilseignerInnen. Es werden ja keine Aktien verkauft, also, sondern du musst halt in diesem Unternehmen sein, um da teilzuhaben. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass Gehälter offenliegend sind und es maximal Zahlen gibt. So, und jetzt wird es aus meiner Sicht halt sehr sexy. Bei uns ist, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, ich bin ja selber, dadurch, dass ich in Deutschland bin, kann ich leider kein Teil der Genossenschaft werden. Das hat Gründe, komme ich gleich noch dazu. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, das höchste gezahlte Gehalt in der Genossenschaft kann maximal das Sechsfache vom niedrigst gezahlten Gehalt sein.
Ich habe 4,2 gehört in so einem Podcast mit Andra.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt Mondragon ist und was. Also da ist Andra, steckt da viel besser drin. Der ist da natürlich
Also in so einem Podcast hat er 4,2 gesagt, aber ich weiß nicht, wann der Podcast war, kann ja auch jetzt anders sein.
Ja, also das kann ich dir auf jeden Fall unerheblich von dieser genauen Zahl. Es gibt bei uns keine Millionen-Manager-Gehälter. So, das gibt es einfach nicht, dass irgendjemand CEO ist und Millionen verdient. Das wiederum bringt wirtschaftliche Vorteile für uns, weil dieses Geld, was wir erwirtschaften, können wir zum einen, weil wir es nicht in ausschütten, in Dividenden und nicht in unfassbare Gehälter bezahlen, können wir es zum einen zurücklegen oder in Entwicklung stecken. Ryanair ist das beste Beispiel. In einer Zeit, wo es der Fahrradbranche überschaubar gut geht, haben wir riesen viel Geld in die Entwicklung investiert, um was zu machen, was Besonderes ist. Und können eben Geld zurücklegen, weil natürlich ist die aktuelle Genossenschaft der Zukunft verpflichtet und muss Rücklagen bilden, damit, falls es in Zukunft aus irgendwelchen Gründen mal nicht so gut geht, dass dieses Unternehmen Rücklagen hat. Das ist Teil der Verpflichtung von dem ganzen System. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, über die sozialen Fonds, die wir haben, ja eben da tätig zu werden in diesen Bereichen. Dafür haben wir jetzt ganz frisch, da kommt jetzt die Pressemeldung, die nächsten Tage, die Orbea Foundation gegründet, die sich eben speziell damit auseinandersetzt, wo gehen diese Fonds, die wir da erwirtschaften, hin? Wie werden die verteilt? Und das sind Millionenbeträge tatsächlich, die da gehen. Also wir haben in den letzten 3 Jahren, ich glaube, an die 6 Millionen Euro in diese soziale Projekte gesteckt, ein Großteil davon tatsächlich im Baskenland, weil das muss da passieren. Das ist natürlich da ans Baskenland gebunden, in großen Teilen, aber auch tatsächlich regional. Wir unterstützen die IMBA, wir arbeiten mit UNICEF zusammen, wir unterstützen ein Projekt, das heißt Bike Bus, vielleicht hast du davon schon mal gehört, in Nordamerika, da werden Kinder quasi auf Fahrrädern in großen Gruppen zur Schule gefahren, aber auch hier, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das gerade ist, aber wir haben ja auch in Deutschland gerade ein Projekt laufen, wo es hoffentlich im Herbst auch einen Film dazu geben wird. Und so können wir einfach verschiedene Zwecke machen und die sind immer nicht Sponsoring. Das ist arg wichtig für uns. Also ich kann jetzt nicht auf Sozialgelder, auf diese Fonds zurückgreifen und sagen, ich möchte damit ein Trail bauen und ein riesiges Orbea-Logo dranhängen, weil dann wäre es Sponsoring. Mhm. Ich kann sagen, ich möchte gerne einen Trail bauen mit dem Geld, aber der Trail darf keine kommerzielle Nutzung haben. Ne? Also das ist das eine. Und wir werden da vielleicht irgendwo in einer Side Note, ne, so ganz klein, wie das dann so gefördert vom Kulturministerium NRW, ungefähr so. Aber der heißt dann nicht Orbea Rayon Trail oder so. Das funktioniert so nicht. Wir haben über diese Fonds in den letzten 2 Jahren mit den Cyclids, einem feministischen Rennradkollektiv aus Köln, verschiedene Projekte unterstützt. Die haben so ein Event im März, wo sie Spenden sammeln. Das ging, ich glaube, das letzte, das vorletzte ist zum Beispiel ein größerer Betrag an ein Frauenhaus gegangen. Solche Geschichten, die wir machen. Und das ist für mich persönlich eine große Erfüllung, weil ich mir denke, das, was ich beruflich mache, wo meine Stunden reingehen, das ist eben nicht in irgendwelche Aktionärshosentaschen oder irgendwelche CEO-Hosentaschen, sondern das kommt zum einen Arbeitsplätzen, die sind zwar nicht zwangsläufig in Deutschland, aber es kommt Arbeitsplätzen zur Verfügung zugute. Ne, da werden Menschen in Existenzen geholt. Du wirst irgendwann unsere Fabrik besuchen, dann wirst du dich wundern, wie viele Frauen da am Band stehen, weil es ein sehr, ne, also als erstmal haben wir natürlich per se Equal Pay. Ja, weil die Gehälter liegen offen und das stellt sich in der Genossenschaft überhaupt nicht. Also dieses Thema mit Gleichberechtigung in der Bezahlung, ne, da gibt es jetzt auch neue EU-Gesetze, wo das nachweisbar ist, hast du vielleicht schon von gehört. Das stellt sich ja bei Orbea überhaupt nicht. Und auch dadurch, dass wir die Genossenschaft haben, dieses Zurückkommen in den Job, auch diese Frage stellt sich einfach nicht in dem System. Das heißt, es ist, und das betrifft ja nicht nur, hast du ja selber gehört, ich habe ja auch Elternzeit gemacht. Als unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist, da kam unser Vertriebsleiter, unser globaler Vertriebsleiter zu mir und hat gesagt, du machst hoffentlich Elternzeit, wie lange bist du weg? Nicht so, hey, du bist der Mann, was fällt dir ein? Du hast hier einen wichtigen Marketingjob für Deutschland. Du wirst ja wohl nicht in Elternzeit sehen. Das Gegenteil war der Fall.
Ja, geil. Ja, das ist wirklich Ausnahme. Also tatsächlich von dem, absolute was ich Ausnahme. Alles so höre, ich mache ja gerade einen Film über das Thema. Es ist die absolute Ausnahme. Mhm. Es ist einfach so krass ungerecht immer noch überall. Ja. Also das ist wirklich geil.
Ja.
Das ist geil. Und man stellt sich oft die Frage, ne, so beim Arbeiten, was ist mein Sinn? Was ist der Sinn davon? Also klar, in der Radszene denkst du dir vielleicht noch so, ja gut, die Leute und Sport und draußen und so. Aber das ist ja schon richtig geil, wenn du da drüber hinaus noch so viel Sinn hast mit deiner Arbeit.
Und dann muss man ja fairerweise sagen, es ist immer noch Arbeit. Ja, ich würde sie vielleicht nicht tun, wenn ich so viele Geldmittel hätte, dass ich sie nicht tun müsste. Es ist genau wie in jedem anderen Unternehmen, gibt es gute und schlechte Tage. Und auch wenn ich viel lache, gibt es die Tage,
weinst du auch mal heimlich?
Anstrengend, weine ich auch mal heimlich oder gar nicht mehr so heimlich. Gibt es sehr anstrengende Tage. Und wo man dann sagt, okay, was passiert? Aber im Großen und Ganzen guckst du auf dieses Ding und denkst, ja, habe ich halt einfach Bock drauf. Und zwar nicht nur wegen den Produkten. Und dass wir gerade sehr geile Produkte haben, ist so ein bisschen der positive Nebeneffekt von dem ganzen Ding.
Mhm.
Aber ich glaube, ich wäre mit Orbea auch sehr glücklich, wenn wir nicht die Produkte hätten, die wir gerade hätten. Einfach weil die Menschen und dieses System sehr erfüllend sind.
Ja, geil, ey. Was für ein Schlusswort. Ich könnte dir jetzt
was noch Schlusswort?
Wir könnten jetzt noch lange weitermachen. Wir haben
eine Stunde geredet. Ja. Schlusswort.
Eine Stunde. Bitte dich. Wir können gerne noch weiter, wenn du noch Themen hast, ich meine, es ist jetzt egal, du, es ist 22.15 Uhr.
Vielleicht ist
die Kinder,
ja,
die Kinder stehen in gefühlt 3 Stunden wieder auf.
Oh Gott, bei dir auch. Wir können jetzt noch so über Kinder schwafeln oder sowas.
Alle können jetzt abschalten.
Ja, genau, wir reden jetzt nur noch über Kinder. Wen können wir noch dazu holen? Wir könnten mal so einen Fahrradindustrie-Roundtable-Podcast mit so 30 Leuten machen. Das wäre bestimmt witzig.
Ja, die Frage ist nur, wer kommt dann zu Wort?
Das kommt drauf an. Ich darf sie da vielleicht nicht einladen.
Ja, aber wir können uns einfach mal, also ich war ja zum Beispiel seit ich bin einfach Doppelmutter raus, einfach für die letzten Jahre, war ich schon 3 Jahre oder so oder 4 nicht mehr beim Bock auf Ballern. Ich weiß nicht, gehst du da noch hin? Bist du da mal?
Ja.
Komisch nicht. Genau.
Pflichtveranstaltung.
Da wäre ich doch mal, dann können wir mal ein Roundtable machen.
Da können wir mal ein Roundtable machen. Bock auf Ballern. Hey, und auch das ist doch wieder so geil, dass es das in dieser Industrie gibt, dass Tom mit seinem Team irgendwann gesagt hat, also so ein Branchentreff, das machen wir jetzt mal so, dass wir da Bock drauf haben und dann haben wir halt Bock auf Ballern und dann gehen wir Fahrrad fahren. Das
voll.
Sind doch diese Dinger, wo du feierst und du Bock drauf hast. Und, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt und ich wiederhole mich da auch gerne. Ich hab das Gefühl, wir sind sehr privilegiert. Wir haben großes Glück, dass wir das machen dürfen, was wir machen dürfen. Wir fahren mit furchtbar teuren Fahrrädern durch die Weltgeschichte und reisen und machen und tun und alles ist schön. Und das eben dann so zu machen, dass es nicht nur in irgendwelche Hosentaschen geht. Ja, ich fange an, mich zu wiederholen. Vielleicht hätten wir es doch am Schlusswort stehen
geil.
Lassen müssen.
Nein, das ist gut. Ich finde es geil. Vor allem, wenn einer Bock hat, wirklich mal zurück zu scrollen, 7 Jahre in die letzte Folge mit dir. Wenn man das jetzt so vergleicht, das ist schon, also da bin ich richtig stolz. Nicht, dass es damals schlecht war, das war mega entertaining und mega cool, aber einfach so zu fühlen, wie wir alle so ein bisschen erwachsen geworden sind. Ja?
Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Folge jetzt langweilig geworden ist.
Nein, die ist überhaupt nicht langsam.
Man muss erst die hören und dann die alte.
Nein, es ist ja nicht, dass wir langweilig sind, aber wir haben einfach ja auch ein bisschen fucking Verantwortung inzwischen. Nicht nur für uns selber, sondern auch für 2 so Knirpse und unsere Partner, unsere Familien. Und ich finde das halt geil. Und da bist du ja einfach ein echt gutes Vorbild, wenn man das mit seiner Kraft, die man hat und den Möglichkeiten, die man hat, da einfach seinen Teil dazu tun kann. Also das ist halt einfach mega.
Da kann ich dir sagen, dass ich in den letzten 7 Jahren viel gelernt habe, viel reflektiert habe, viel auch mit den Kindern gemerkt habe. Du hast vorhin so begeistert geguckt und reagiert, als ich gesagt habe, ich habe eine Mechanikerin. Wir haben eine Mechanikerin. Ich setze nicht voraus, dass ich ein 50-50-Team habe, aber es ist mir unglaublich wichtig, ein diverses Team zu haben. Und es ist mir unglaublich wichtig, dass sich alle bei uns im Team wohlfühlen. Es ist tatsächlich in der Fahrradbranche, bewerben sich sehr wenige Frauen. Ich habe das Thema schon mit anderen KollegInnen aus der Industrie gehabt, dass wir gesagt haben, vielleicht können wir, kann ich jetzt da den Podcast noch so ein bisschen für positive Werbung benutzen, dass wir darüber nachgedacht haben, warum ist das so? Ich habe schon mal mit einer Frau, die ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag, die sich in dem Bereich engagiert und sich auskennt, gesagt, warum ist das so? Wie müssen wir Stellenanzeigen gestalten, damit sie für Frauen attraktiv sind? Wie muss das aussehen? Was muss da drin stehen? Wie erreichen wir die? Und ich habe wirklich versucht, viel da zu reflektieren und mir das anzugucken. Und wir sind immer noch bei weitem nicht da, wo ich gerne wäre, wenn wir eine Stelle ausschreiben und die Anzahl an weiblichen Bewerbungen haben könnten. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir jetzt ein Team haben, was im Moment 5 Leute sind mit mir und 2 davon sind weiblich, weil ich dann natürlich auch hoffe, dass in so einem Umfeld sich weitere Frauen auch einfach wohler fühlen, wenn sie nicht alleine sind in dem Szenario. Und ich hoffe, dass wir das weiter ausbauen können. Und gerade mit Orbea. Und ich merke einfach, dass wir da total davon profitieren. Also ich persönlich als Mensch davon profitiere, dass ich mich damit auseinandersetze. Und wir auch als Team, als Firma, dass es für uns echt ultra gut ist, dass wir eben nicht diese klassische männerdominierte Fahrradbubble sind. Und wenn du heute auf irgendwelche Fahrrad-Events gehst, völlig egal welche, dann ist es ja selber. Das ist in der Regel in vielen Teilen einfach noch das gute alte Sausage-Fest, was es immer war.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ja mein Thema gerade. Ich wiederhole mich auch, mache diesen Film und habe mich ja in der Recherche und mit allem und so viel damit auseinandergesetzt. Und es ist einfach krass, weil ich dann am Ende mit der Finanzierung des Films dann auch am Ende wieder zu größten Teilen abhängig war von der Entscheidung von Männern. Ja. Ob die mir jetzt den Film bezahlen oder nicht. Und dann so, ja, das ist doch einfach Wahnsinn. Also, und jetzt bin ich so sensibilisiert auf das Thema, dass ich immer überall so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Probleme, ich meine, es ist, wie es ist und so, aber halt einfach so Aufweckmomente habe, wo ich denke, oh krass, ja, nee, es ist ein Problem und es wäre so schön, wenn wir, ja, und ich finde aber die Bike-Szene, klar, du sagst Hostage Fest und so, und ist auch so, aber trotzdem muss ich sagen, ja, wahnsinnig viele coole Frauen, die fahren und auch die arbeiten, also in den Bike-Firmen. Und ich finde es einfach ein geiles Vorbild, was du jetzt gesagt hast, dass dir das auch viel gibt. Also, dass das nicht so ist, ja, jetzt müssen wir hier die Quotenfrauen reinholen, sondern es bringt dir am Ende auch für alle was.
Ja.
Und, mega. Also.
Nein, nicht nur das, sondern auch verschiedene Sichtweisen, die ich dann lerne, die Zeit, dass ich Elternzeit genommen habe, dass ich mich mit meinen Kindern anders auseinandersetze. Diese ganzen Dinge, das kommt einfach, ich sag mal, der Philipp aus dem Bikepark hätte anders funktioniert. So, und da bin ich auch so ehrlich, dass ich sage, da habe ich halt einfach habe ich mich verändert, definitiv. Und da haben viele Menschen, denen ich sehr dankbar bin, allen voran meine Frau, viel Gutes getan und viel in mich investiert, dass ich heute so dastehen kann und sagen kann, hey, ich stelle mich selbstbewusst hin und sage, selbstverständlich gendern wir als Unternehmen. Nicht, weil ich jetzt sage, ich diktiere euch vor, dass alle das so machen müssen, aber weil sich Sprache entwickelt, weil wir inklusiv sein wollen und weil wir es vielleicht auch einfach mal ausprobieren müssen und gucken müssen, wie funktioniert das denn? Ne? Hat das einen Effekt? Wer reagiert darauf? Wie wird darauf reagiert? Und solche Sachen, dass ich mit den Cyclids aus Köln zusammenarbeite, ich habe heute wieder lange mit denen telefoniert, feministisches Rennradkollektiv, die sich gerade großzügig dem BDR anlegen wegen den Preisgeldern bei der Rad-DM in Thüringen. Und da geht es um die Preisgelder von jungen Starter und Starterinnen und dass die noch unterschiedlich sind und so weiter. Kann man sich auch nochmal reinladen. Da waren die im Deutschlandfunk und haben dann ein Interview dazu gemacht. Und also es ist ein tolles Thema und ich bin ultra froh, bei einem Arbeitgeber zu sein, der mich in diesem Metier auch wirken lässt und sagt, okay, da gehen wir mit. Weil auch das muss man sagen, ich könnte ja auch in einem Unternehmen sagen, was willst du da? Frauen? Hä? Denen verkaufen wir gar keine Fahrräder. Ja? Wir verkaufen ja den Männern der Frauen die Fahrräder. Auch diese Sichtweise gibt es in unserer Branche. Und sie ist nicht so selten, wie man denken mag.
Krass. Ja. Oh Mann, ey. Ja, da kannst du mir doch mal ein paar Insights. Da können wir behind the scenes nochmal drüber sprechen.
Ah, wird nochmal ein separater interner Podcast nur für uns.
Genau, spätestens beim Bock auf Ballern. Aber ja. Beim Bock auf Ballern wird ja auch immer geballert und, ja. gar nicht so viel deep getalkt. So,
jetzt können wir Schluss machen. Jetzt haben wir den Feminismus.
Jetzt können wir Schluss machen. Jetzt hast du ein Wasser ausgetrunken.
Jetzt bleibt nur noch Politik und das erspare ich dir jetzt.
Ja. Nee, aber es war mega spannend, mega gut. Also ich habe echt wieder mal viel dazugelernt und habe mich echt gefreut, dass wir mal Zeit hatten, weil du bist ja so busy. Wir sind jetzt zwar am Zusammenarbeiten, aber oft habe ich dich noch nicht gesprochen, nur wenn es brennt. Bei mir brennt es ja dann immer, brauch morgen was.
Ah! Aber wenn es brennt, versuche ich ans Telefon zu gehen.
Ja. Nee, das ist schon alles. Also ich bin da mega, mega happy und froh. Und ja, vielen Dank, dass du heute unser Podcast-Partner mein Podcast-Partner warst. Du bist übrigens der erste Mann, den ich interviewt habe. Bis jetzt auch nur Frauen. Ich halte nämlich die Frauenflagge hoch hier bei Hot Seats in Cold Brews, ja.
Wessen Podcast aus deiner Geschichte sollte ich mir unbedingt anhören? Also welche Frau, die du interviewt hast, sollte ich unbedingt anhören?
Oh, unbedingt? Na, wenn dich das, was du gerade angesprochen hast, sehr interessiert, dann auf alle Fälle Hanka Kupfernagel. Die ist ja auch Teil meines Films.
Ja.
Und die ist ja, ich meine, eine spannend. Der bekanntesten, erfolgreichsten Radsportlerin Deutschlands. Ja. Und wenn die dann so auspackt, was die erlebt hat im Thema Preisgelder und Ungerechtigkeiten zwischen Frauen und Männern im Radsport, da klappt man echt die Kinnlade runter. Das ist wirklich krass.
Oh, das höre ich mir an.
Genau.
Und vielleicht habe ich irgendwann die Gelegenheit, sie kennenlernen zu dürfen.
Ja, wenn du zu der Premiere unseres Films kommst, auf alle Fälle. Aber es ist ja alles noch ganz geheim. Nee, ich glaube, wir haben noch gar keinen Platz. Ich meine, der Film ist noch nicht mal zu Ende gedreht. Aber sobald es die...
Wenn der zu irgendeinem
nächste Zeitpunkt Woche mit
ist, Zeit habe, komme ich dahin. Wenn da irgendein Zeitpunkt ist, wo ich kann, dann komme ich dahin.
Ja, es ist irgendwann im Winter, da hat man tendenziell mehr Zeit
wie im Sommer.
Nee, so früh wahrscheinlich nicht. Aber so um der Dreh. Also es wird auf alle Fälle, ich hoffe, es wird cool. Aber es ist auf alle Fälle, so wie ich dich jetzt in deiner jetzigen Konstitution kennengelernt habe, genau dein Thema.
Oh, ich
es wird den Nerv treffen.
Ich finde es voll cool, dass ihr das gemacht habt. Und richtig geil.
Ja. Mega. Cool, Steffi, Philipp, hey. Danke, also vielen Dank, schönen Abend.
Ich fühle mich geehrt, dass ich mal wieder in einem Podcast durfte.
Jetzt für alle noch zum Schluss das Geheimnis lüften, dass wir beide in Schlafanzughosen hier sitzen.
So, nämlich hier, da. Soll ich es nochmal? Warte mal, ich komme mein Bein hier unter den Tisch durch.
Nee, warte, Philipp, Gott, mir ist es ja gesagt, aber den Zuhörern nicht, wo deine Hose her ist.
Die habe ich von Greg Herbold innen. Persönlich.
ZuhörerInnen.
Von ZuhörerInnen. Von Greg Herbold habe ich, soll ich mich hinstellen, persönlichst geschenkt bekommen. Hier sind Bowling-Dings, die ist drauf.
Ich mache mal ein Video, damit es alle sehen.
Ja. Mach mal ein Video, ja, so.
Ja.
Also, die habe ich bekommen, 2009 in Massa Maritima auf dem XX-Launch von SRAM, die erste XX-Gruppe. Und da hatte der die, weil er von dieser Fuzzy-Duds-Firma, glaube ich, sogar gesponsert wurde. Und ich habe gesagt, das Ultimative, also es ist quasi eine Jogginghose in kurz.
Geil. Man mit der gehst du jetzt schön ins Bettchen.
Na, mit der, oder ich gehe jetzt noch in den Garten und gönne mir jetzt noch ein alkoholfreies Abschlussbier und gucke den Fledermäusen zu.
Ach, schön, auch schön. Ja, ich gehe jetzt auf alle Fälle sowas
für ins Bettchen.
Hey, vielen Dank, dass du so abend noch Zeit für mich und uns gefunden hast.
Ja.
Ja, und dann bis warte mal, jetzt haben wir 200 Folgen nicht von dir gehört. Also dann bis in 7 Jahren. Mal gucken, wo wir da sind.
Oh Gott. So in 7 Jahren. Vielleicht zwischendurch ein kurzes Status-Update. Bin gespannt.
Genau. Alles klar, Philipp. Hey,
schönen Abend dir.
Danke für den Talk. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.